Herzlich willkommen zu Angelesen, dem Buchjournal des Zentrums für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr. Heute stellen wir Ihnen das Werk des Historikers und Journalisten André Uzulis zur Verfügung. Nach Aussage des Autors die erste konzise Einzeldarstellung des Bundeswehreinsatzes in Afghanistan. In den 1990er Jahren begann der Umbau der Bundeswehr. Aus der scheinbar obsoleten Streitmacht zur Landesverteidigung wurde die Armee im Einsatz. Von der deutschen Öffentlichkeit wurde sie seit dessen Beginn im Dezember 2001 in erster Linie im Zusammenhang mit dem Einsatz in Afghanistan wahrgenommen, der sich zum Umfang und verlustreichsten Auslandseinsatz der Bundeswehr entwickelte, bevor er nach fast 20 Jahren im September 2021 zu Ende ging. Seine Aufarbeitung wurde auf mehreren Ebenen eingeleitet, politisch im Deutschen Bundestag, wo sich sowohl ein Untersuchungsausschuss als auch eine Enquetekommission noch bis zum Ende der laufenden Legislaturperiode mit ihm beschäftigen, wissenschaftlich am ZMSBW, wo an einem mehrbändigen Werk über den Einsatz gearbeitet wird, dessen Fertigstellung angesichts der Fülle des zu berücksichtigenden Materials allerdings noch Zeit in Anspruch nehmen wird, allen, die das dickleibige wissenschaftliche Werk nicht abwarten wollen oder nach einer weniger umfangreichen Darstellung suchen, steht das vorliegende Werk des Historikers und Journalisten André Uzulis zur Verfügung. Nach Aussage des Autors die erste konzise Einzeldarstellung des Bundeswehreinsatzes in Afghanistan. An den Beginn seiner Darstellung stellt der Autor einen kurzen Abriss der Geschichte Afghanistans seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert. Ihr hervorstechendes Merkmal ist, dass es keinem der ansässigen Stammesfürsten je gelang, eine starke Zentralgewalt zu etablieren. Die europäischen Mächte wurden im späten 19. Jahrhundert auf Afghanistan aufmerksam. Russland und Großbritannien rivalisierten um die Vorherrschaft in Zentralasien. Großbritannien errichtete eine Garnison in Kabul, die es 1842 angesichts eines Aufstandes überstürzt und unter hohen Verlusten aufgeben musste. Theodor Fontane inspirierte das zu der bekannten, hier im vollen Wortlaut abgedruckten Ballade, in der es heißt: Mit 13.000 der Zug begann, einer kam heim aus Afghanistan. Mittlerweile weiß man, dass es deutlich mehr als einen Überlebenden gab. Auch erweckt Fontane den falschen Eindruck, es habe sich um 13.000 Soldaten gehandelt, was Uzulis richtig stellt. Tatsächlich bestand der Zug überwiegend aus Zivilisten. Es waren etwa 3.500 Soldaten, davon die meisten einheimische Hilfstruppen aus Britisch-Indien. Der Vorgang verdeutlicht, dass es keiner europäischen Großmacht gelang, das unwirtliche Land am Hindukusch mit seiner im Guerillakrieg geübten Bevölkerung völlig zu unterwerfen und begründete Afghanistans Ruf als Friedhof der Imperien. Nachdem es mehrere Kriege geführt hatte, um sich die südlichen Landesteile Afghanistans anzueignen, erkannte London 1919 Afghanistan in seinen heutigen Grenzen als Staat an. Die südlichen Landesteile fielen an Britisch-Indien und bilden heute Pakistan. Die Herrscher Afghanistans bemühten sich in den folgenden Jahrzehnten um eine Politik der Angleichung an den Westen nach dem Muster der Türkei unter Atatürk. Diese Modernisierungsversuche scheiterten am erbitterten Widerstand paschtunischer Stämme. Aus demselben Grund scheiterte in den 1970er Jahren der Versuch der Machtübernahme der Kommunistischen Partei Afghanistans. Sie wandte sich an den großen Bruder in Moskau um Hilfe, der diese gern gewährte. Schließlich bot sich hier den Sowjets die Gelegenheit, scheinbar ohne große Mühe eines Landes habhaft zu werden, das sich schon die Zaren gern einverleibt hätten. Die sowjetische Invasion von 1979 geriet zum Desaster, nicht zuletzt, weil die US-Regierung den afghanischen Widerstand großzügig mit modernen Waffensystemen versorgte. Nach 10 Jahren Krieg, der Zehntausende Rotarmisten und Hunderttausende Afghanen das Leben gekostet hatte, zogen die Sowjets 1989 ab. Das Land versank anschließend im Bürgerkrieg, aus dem die paschtunische Stammesmiliz der Taliban als Sieger hervorging. 1996 errichteten die Taliban ihr islamisches Emirat Afghanistan, das sich zu einer veritablen islamistischen Terrorherrschaft auswuchs. Vermutlich hätten die Taliban kein allzu großes Interesse der Weltöffentlichkeit auf sich gezogen, hätten sie nicht Osama bin Laden und seine Organisation Al-Qaida in Afghanistan beherbergt. Dieser Sprössling einer schwerreichen saudischen Familie war in den 80er Jahren ins Land gekommen, um die Sowjets zu bekämpfen. Anders als die Taliban war er in den 90er Jahren entschlossen, den Terror gegen alle vermeintlich Gottlosen aus Afghanistan in die Welt zu tragen. Leider blieb er dabei nicht ohne Erfolg. Am 11. September 2001 gelang Al-Qaida der bisher gravierendste terroristische Akt der Geschichte. Rund 3000 Menschen starben bei den Anschlägen in New York und Washington. Die einstürzenden Türme des Welthandelszentrums markierten wenig verheißungsvoll den Auftakt des 21. Jahrhunderts. Dass es nun den afghanischen Gastgebern des Drahtziehers dieser Terrorakte an den Kragen gehen würde, verstand sich von selbst. Die NATO erklärte erstmals den Bündnisfall. In vielen, nicht nur in den westlichen Ländern, waren Mitgefühl und Solidarität mit den USA ausgeprägt. Bundeskanzler Schröder sicherte dem angegriffenen NATO-Partner die uneingeschränkte Solidarität der Bundesrepublik zu und bestand auf einer Beteiligung der Bundeswehr am bevorstehenden Einsatz gegen die Taliban. Aufgegleist wurden deren zwei. Einmal die Operation Enduring Freedom, OEF, bei der es um die militärische Bekämpfung von Al-Qaida und artverwandten Gruppierungen ging. Sie müssen wir hier nicht näher betrachten. Sie spielte sich zu großen Teilen außerhalb Afghanistans und in Afghanistan nur mit marginaler deutscher Beteiligung ab. Zum anderen die Mission International Security Assistance Force, ISAF, die zunächst nur in Kabul und Umgebung, ab Herbst 2003 auf Wunsch der afghanischen Regierung im ganzen Land bei der Aufrechterhaltung der Sicherheit unterstützen und bis zur Wiederherstellung dauerhafter staatlicher Institutionen sicherheitsbezogene Hilfe leisten sollte, wie es Resolution 1510 des UN-Sicherheitsrats vom Oktober 2003 besagte. Die Leitung beider Missionen übernahmen die USA, traten die Leitung von ISAF jedoch 2003 an die NATO ab, da Washingtons Hauptaugenmerk nun der Intervention im Irak galt. Für die Positionierung Deutschlands in Sachen ISAF waren weniger die Zukunft Afghanistans maßgebend, sondern Erwägungen bezüglich des deutsch-amerikanischen Verhältnisses. Berlin ging es vor allem darum, sicherheitspolitische Souveränität und Bündnissolidarität zu zeigen, sich als verlässlicher Partner im westlichen Lager zu präsentieren. Bundesregierung und Koalitionsparteien zeichneten ein äußerst positives Bild von der ISAF-Mission und betonten deren zugewandten, konstruktiven Charakter, insbesondere in Abgrenzung von der OEF. Das Auftreten der deutschen Soldaten gegenüber den Afghanen sollte freundlich sein, der militärische Charakter der Mission nicht in den Vordergrund gestellt werden. In diesem Sinne bestand Weisung auf Patrouillen statt des Gefechthelms Barett zu tragen. In der Anfangsphase von ISAF mochte das angehen. Die Sicherheitslage schien stabil. Die von Oktober bis Dezember 2001 massiv durchgeführte OEF hatte den Taliban schwer zugesetzt. Wer noch lebte, war untergetaucht oder ins benachbarte Pakistan geflohen. 2003 starben erstmals Bundeswehrsoldaten durch Feindeinwirkung, als ihre ungepanzerten Fahrzeuge auf Sprengfallen fuhren. Jetzt war keine Rede mehr von Barett statt Helm. Der Vorsitzende des Bundeswehrverbands, Oberst Bernhard Gerz, sagte seinerzeit dazu in einem Interview, wenn die Sicherheitslage erheblich schlechter werde, müsse man die ISAF-Truppe entweder deutlich verstärken oder die Mission beenden. Die Staatengemeinschaft entschied sich schließlich für Ersteres. Auch Deutschland weitete seine Beteiligung an ISAF Ende 2003 deutlich aus. Dabei waren wiederum die deutsch-amerikanischen Beziehungen entscheidungsleitend. Washington war verstimmt, weil Bundeskanzler Schröder im Bundestagswahlkampf 2002 die geplante Intervention der USA im Irak heftig kritisiert und lautstark jedwede deutsche Beteiligung daran kategorisch abgelehnt hatte. Zu Recht weist Uzulis darauf hin, dass diese Positionierung nicht ganz aufrichtig war. Das, was die USA von der deutschen Bundesregierung erbeten hatten, erhielten sie auch, vor allem Überflugrechte. Zudem hielten sich, wie Jahre später bekannt wurde, noch nach Kriegsbeginn Mitarbeiter des BND im Irak auf und lieferten den Amerikanern Daten für Angriffsziele. Den Wunsch nach Beteiligung deutscher Soldaten an Operationen im Irak hatten die USA nie geäußert. Um Washingtons Verstimmung zu mildern, schien dem wiedergewählten Schröder ein verstärktes Engagement am Hindukusch geeignet. Deutschland erklärte sich 2003 bereit, das Regionalkommando für ganz Nordafghanistan zu übernehmen. Paschtunen, aus denen sich die Taliban hauptsächlich rekrutieren, gab es in diesem Landesteil kaum. Die Sicherheitslage war im Vergleich mit Zentral- oder Südafghanistan relativ stabil. Ab Herbst 2003 wurde das deutsche Kontingent, das von ursprünglich 1200 Mann mittlerweile auf 2500 Mann angewachsen war, wesentlich in Nordafghanistan disloziert, an den Standorten Kunduz, Faisabad und Talokan. Als organisatorische Grundeinheit der ISAF wurde auf Vorschlag der USA das Provincial Reconstruction Team, PRT, eingeführt, eine Organisationszelle, in der Soldaten und internationale zivile Experten mit afghanischen Behörden zusammenarbeiten sollten, um die jeweilige Region zu entwickeln und Sicherheit herzustellen. Das allerdings, nicht sehr erfolgsversprechende historische Vorbild dafür, waren vergleichbare Einheiten, die die USA während des Vietnamkrieges und Frankreich während des Algerienkrieges gebildet hatten. Zentrale Vorgaben, die Einheitlichkeit in der Struktur geschaffen hätten, gab es nicht. Jede truppenstellende Nation konnte ihre PRTs nach Gusto gestalten. In den beiden deutschen PRTs war die zivile Komponente sehr stark ausgeprägt. Schließlich bestritt den deutschen Einsatz in Afghanistan nicht allein die Bundeswehr. Auch das Auswärtige Amt und das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung waren präsent. Meinungsverschiedenheiten und Kompetenzgerangel, die sich zwischen militärischer und ziviler Seite ergaben, legten sich mit der Zeit. Das größte Problem war der Mangel an übergeordneter Strategie. Die Bundesregierung hatte nicht einmal für die Bundeswehr längerfristige Ziele für den Einsatz, geschweige denn für das gesamte deutsche Engagement. Die vom Bundestag jährlich festgelegte Kontingentstärke wuchs weiter. 2008 lag sie bei 3.500 Mann. Das Einsatzgebiet der Bundeswehr umfasste annähernd 65.000 Quadratkilometer. In diesem Raum reichte auch das größere Kontingent kaum mehr als für Eigensicherung, zumal sich die Sicherheitslage mehr und mehr eintrübte. Die Taliban hatten sich in Pakistan neu formiert und ihre Aktionsfähigkeit wiedererlangt. Im Stationierungsraum der Bundeswehr hat sich von 2007 bis 2010 die Zahl der Vorkommnisse, insbesondere Beschuss der Feldlager mit ungelenkten Waffensystemen, annähernd verzehnfacht. Weiter südlich war die Lage noch angespannter. Im politischen Berlin verschloss man von dieser unerfreulichen Entwicklung so lange wie möglich die Augen und stellte den Einsatz gegenüber der Öffentlichkeit weiter als Wiederaufbaueinsatz dar. Uzulis bezeichnet dies mit dem harten, doch keineswegs unberechtigten Begriff Realitätsverweigerung. ISAF reagierte mit einer Counterinsurgency-Strategie. Die Truppe sollte massiv aufgestockt und so zu effizienter Aufstandsbekämpfung befähigt werden. Die Truppenstärke wurde bis 2010 auf 140.000 Mann angehoben. Den Löwenanteil stellten die US-Streitkräfte, die nun auch Verbände im Bereich des Regionalkommandos Nord stationierten. Das deutsche Kontingent erreichte 2010 seinen größten Umfang mit 5.350 Mann und wurde erstmals auch mit schweren Waffen wie Panzerhaubitzen und Schützenpanzern ausgestattet, deren Feuerkraft im Gefecht mit den Taliban den entscheidenden Unterschied ausmachen konnte. Hätten etwa am 2. April 2010 beim Karfreitagsgefecht gegen eine erdrückende feindliche Übermacht keine Schützenpanzer Marder sowie amerikanische Blackhawk-Hubschrauber zur Verfügung gestanden, hätte es gewiss erheblich mehr als die drei deutschen Gefallenen gegeben, die an diesem Tag zu beklagen waren. Es ist dem Autor anzurechnen, dass er im Anhang des vorliegenden Werks Ihnen und allen 35 deutschen Gefallenen, die in der ISAF-Mission ihr Leben ließen, die Ehre der namentlichen Nennung erweist. Die Counterinsurgency-Strategie trug durchaus Früchte. Die Sicherheitslage im Land verbesserte sich bis 2011 spürbar. Dieser Stabilisierung Dauerhaftigkeit zu verleihen, hätte indes vorausgesetzt, den sehr hohen Kräfteansatz der Mission noch jahrelang beizubehalten. Dazu waren die truppenstellenden Staaten nicht bereit. Mancher erblickt darin die wesentliche Ursache für den Misserfolg des Afghanistan-Einsatzes. General Egon Rams, seinerzeit als Kommandeur des NATO Allied Joint Force Command für den Einsatz zuständig, fasste das in die prosaische Formulierung: Wir haben uns zu schnell vom Acker gemacht. Tatsächlich hatten sich die Truppensteller auf eine schrittweise Reduzierung der Truppenstärke und Übergabe der Sicherheitsverantwortung an die afghanische Armee und Polizei verständigt, deren Angehörige im Rahmen der ISAF-Mission ausgebildet wurden. Die ISAF-Mission endete mit dem Jahr 2014. Die Folgemission Resolute Support, RS, war erheblich kleiner. Das deutsche Kontingent war auf den Standort Masar-i-Sharif konzentriert und bestand seit 2018 nur noch aus 1.300 Mann. Gefallene hatte es erfreulicherweise seit 2013 nicht mehr zu verzeichnen. Für die afghanische Armee galt das nicht. Ihre Verluste waren hoch. Viele ihrer Soldaten desertierten, die Kampfmoral war niedrig und sank weiter, als die USA 2018 offiziell Verhandlungen mit den Taliban über einen beschleunigten Abzug aus Afghanistan aufnahmen. US-Präsident Obama hatte der afghanischen Regierung 2010 noch militärische und finanzielle Hilfe bis 2024 zugesagt. Sein Nachfolger Trump wollte sich jeder Verpflichtung bezüglich Afghanistans so rasch wie möglich entledigen. Die afghanische Regierung wurde auf Wunsch der Taliban an den Gesprächen überhaupt nicht beteiligt. Das war fraglos ein Affront, entsprach aber den realen Machtverhältnissen in Afghanistan, das mittlerweile größtenteils wieder von den Taliban kontrolliert wurde. Die weitere Entwicklung der inneren Verhältnisse in Afghanistan interessierte die Trump-Administration nicht. Ihr kam es nur darauf an, dass von afghanischem Boden nach Abzug der Interventionstruppen keine Bedrohung für die USA und deren Verbündete ausgehen werde. Dies sicherten die Taliban zu. Das daraufhin in Doha geschlossene Abkommen sah den Abzug der US-Truppen bis 1. Mai 2021 vor. Nachdem Joe Biden im Januar 2021 Trump im Weißen Haus abgelöst hatte, wurde der Abzugstermin vom 1. Mai auf den 11. September 2021 verschoben, den 20. Jahrestag der Terrorangriffe, die den Afghanistan-Einsatz ausgelöst hatten. Die letzten Soldaten des deutschen Kontingents der Mission RS verließen das Land am 29. Juni 2021. Im August nahmen die Taliban Kabul ein. In seinem Fazit schreibt Uzulis: Der Afghanistan-Einsatz der internationalen Gemeinschaft hatte zu keinem Zeitpunkt Aussicht auf Erfolg. Als eine wesentliche Ursache dessen macht er den Umstand aus, dass der Westen mit den falschen Kräften zusammengearbeitet habe, nämlich im Wesentlichen mit liberalen Diaspora-Eliten, die in der Bevölkerung Afghanistans kaum Rückhalt hatten. Daher seien im Westen die Potenziale einer Demokratisierung weit überschätzt worden. Das ist nicht falsch, geht aber wohl doch an der Sache vorbei. Die angeblich erstrebte Demokratisierung der afghanischen Gesellschaft war stets nur das Narrativ, mit dem die Politik dem deutschen Publikum den Einsatz schmackhaft zu machen suchte. Wenn auch weitgehend erfolglos, sprachen sich doch in einer repräsentativen Umfrage schon 2009 fast 70% der Befragten für den Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan aus. In den diversen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats, die die völkerrechtliche Grundlage des Einsatzes bildeten, war von Demokratisierung keine Rede. Ziel war ausschließlich, Sicherheit im Land zu gewährleisten und der afghanischen Regierung ihre politische Arbeit zu ermöglichen. Dass diese Regierung selbst mehr Probleme schaffte als löste, dass ihr Modus operandi auf Korruption, Vetternwirtschaft und Kleptokratie basierte, gehört sicher zu den Faktoren, die den Einsatz politisch fragwürdig machten. Unter welchen Umständen hätte man wenigstens das Ziel der Schaffung von Sicherheit erreichen können, wenn schon keine Demokratisierung? Es scheint, die zentrale Voraussetzung dafür wäre die rückhaltlose Unterstützung von ISAF durch die politische und militärische Führung Pakistans gewesen. Die gab es zu keinem Zeitpunkt. Solange die Taliban für ISAF unangreifbar nach Belieben das weiträumige Nachbarland als Vorbereitungsraum nutzen konnten, war eine dauerhafte Stabilisierung der Sicherheitslage in Afghanistan mit vertretbarem Aufwand nicht erreichbar. Warum, so wäre abschließend zu fragen, hielt man trotzdem so lange an der Weiterführung des Einsatzes fest? Uzulis zitiert den SPD-Politiker Hans-Ulrich Klose, der 2010 sagte, wenn man in Afghanistan scheitere, würde das mit Sicherheit zu einer neuen Welle terroristischer Anschläge führen. Es spricht viel für die Annahme, dass die Mehrheit im politischen Betrieb Kloses Einschätzung teilte. Somit muss man wohl sagen, dass die Bedeutung der Taliban für die weltweite Sicherheitslage weit überschätzt wurde. Mittlerweile herrschen sie schon wieder, seit fast 3 Jahren am Hindukusch. Von einer Zunahme weltweiten Terrors, die sich ihnen als Urhebern zurechnen ließe, wurde seither nichts bemerkt. Am Ende seines Werks zitiert Uzulis den ehemaligen Bundestagsabgeordneten der Partei Bündnis 90 Die Grünen, Winfried Nachtwey, der in seiner Partei als Fachmann für Sicherheitspolitik gilt. Er meinte kurz nach dem Abzug aus Afghanistan, Ursache des Scheiterns sei ein kollektives Führungsversagen in vielen Hauptstädten gewesen. Sollte sich diese Anschauung allgemein durchsetzen, wäre das wahrscheinlich kein gutes Vorzeichen für die Aufarbeitung des Gesamtthemas. Kollektiv klingt doch sehr nach Verantwortungsdiffusion. Wenn alle irgendwie schuld waren, war es am Ende keiner. Man wird abzuwarten haben, zu welchen Ergebnissen die vom Deutschen Bundestag beauftragten Gremien in ihrer Aufarbeitungstätigkeit kommen werden. Fest steht, dass die Leidtragenden des Scheiterns neben den ISAF-Soldaten, die Leben oder Gesundheit eingebüßt haben, die Menschen in Afghanistan sind. Das Land wird, um es mit einem Wort des Diplomaten Michael Steiner zu sagen, noch lange eine Interventionsruine bleiben. Das war Angelesen, das Buchjournal des Zentrums für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr. Heute zum Werk von André Uzulis, die erste konzise Einzeldarstellung des Bundeswehreinsatzes in Afghanistan. Text Christoph Kuhl, gelesen von Christoph Jan Longen.